Guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Kepler-Salon. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und ganz besonders meinen Gast Martin Wassermeier. Mein Name ist Barbara Gremmeier und ich freue mich, dass ich hier diesen hoffentlich sehr spannenden Abend moderieren darf. Ja, wir beschäftigen uns eigentlich mit was anderem, als da jetzt gerade steht. Das stimmt nicht ganz. Das wechselt ab. Jetzt haben wir es da. Schluss mit Fingerzeig und Achselzucken. Genau. Es geht um den Journalismus. Wie entwickelt er sich weiter oder wie könnte er sich weiterentwickeln? Oder vielleicht genauer noch dieser Diskurs um Politik, wo ja Journalismus ein wichtiges Vehikel ist. Darüber werden wir uns heute unterhalten. Ganz kurz zu Martin Wassermeier. Er ist Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist. Passt. Veröffentlicht und lehrt in den Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Medien, Informationsgesellschaft, Erinnerungskultur und politische Bildung. Und was, glaube ich, sehr relevant ist auch für das heutige Thema oder warum er zu dem heutigen Thema auch sehr viel Bezug hat. Seit 4 Jahren leitet er die Politikredaktion bei DorfTV und ich denke, viele kennen ihn von seinen Sendungen dort. Ja, wie so vieles ist ja auch der Journalismus im Wandel. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Neuigkeit des Tages. Wir erleben es alle mit. Einerseits zerbröselt das Geschäftsmodell der klassischen Medien, das ist so ein Thema. Andererseits gibt es natürlich die sozialen Medien, die graben dem Journalismus, den traditionellen Medien durchaus das Wasser ab. Es ist nicht mehr notwendig unbedingt, man ist nicht mehr so angewiesen drauf. Also denk mal an den amerikanischen Präsidenten, der einfach selber seine Botschaften raus verkündet in die Welt, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, und nicht mehr darauf angewiesen ist, dass es Medien gibt, die dann wirklich publizieren und schreiben. Aber genauso haben wir alle selbst auch die Möglichkeit zu publizieren. Also wir sind nicht mehr nur die Leser und Zuschauer, die halt einfach nehmen müssen, was eine Redaktion an Content produziert, sondern wir können selbst aktiv werden. Es gibt genügend Blogger, die mittlerweile auch in sehr, sehr hoher Qualität publizieren. Hat natürlich alles auch Schattenseiten, also wir sind viel mehr gefordert, damit umzugehen. Und es gibt ja nicht nur Leute, die unbedingt im Sinn haben, in hoher Qualität zu publizieren. Fake News als Beispiel. Wir wollen uns aber heute weniger damit beschäftigen, was denn da alles so läuft und was denn da alles so schlimm ist, sondern eher darüber nachdenken, was könnte denn das für die Zukunft heißen. Denn der Journalismus hat im Bereich dessen, was sich politisch so tut in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Bundesland, aber auch auf EU-Ebene, eine wichtige Funktion. Da passiert viel Information und auch Austausch. Wenn sich das jetzt verändert, dann verändert sich das natürlich auch. Aber was gibt es denn da für Ideen, für Vorstellungen, wie sich dieser Journalismus oder dieser Austausch darüber, was passiert, politisch verändern könnte? Und da bitte ich dich jetzt einmal um einen Einblick und dann werden wir darüber diskutieren. Wie immer werden wir es so machen, nach so circa einer halben Stunde von dir kommen wir mal ins Gespräch. Da bitte ich wieder um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie bekommen dann ein Mikrofon. Da würde ich Sie bitten, Ihre Gedanken dazu oder Ihre Fragen reinzusprechen. Es werden ja alle Veranstaltungen aufgezeichnet und so wie auch diese da. Und das ist immer sehr hilfreich, wenn man auch die Frage hört, wenn man das nachhört und nicht nur die Antwort, weil das ist dann ein bisschen langweilig. Ja, und dann möchte ich auch noch eine organisatorische Info. Sie können jederzeit an die Bar gehen und sich dort mit Getränken versorgen. Und dann auch noch, wie immer, der Dank an unseren Unterstützungsverein Freunde des Kepler-Salons, die uns dabei unterstützen, dass der Kepler-Salon in so guter Qualität weiterlaufen kann. Und auch die Einladung, da Mitglied zu werden. Ja, aber jetzt habe ich alles gesagt. Ich habe nichts vergessen. Hat aber ein bisschen andere Reihenfolge. Und darum gebe ich jetzt dir das Wort. Ja, was gibt es für Ideen? Wie kann dieser Austausch über das, was sich politisch so tut, denn in Zukunft vielleicht erfolgen?
Ja, vielen herzlichen Dank, Barbara. Ich freue mich wie immer, dass du meine Gastgeberin bist. Großes Dankeschön natürlich auch wie immer an den Kepler-Salon. Auch das müssen wir uns immer wieder auch ein bisschen bewusst machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass derartige öffentliche Räume für Debatte und Diskurs existieren. Umso wichtiger ist es auch, gerade auch im Hinblick auf das Thema, das wir heute auch besprechen und diskutieren. Also nochmals ein großes Dankeschön an den Kepler-Salon. Ja, Schluss mit Fingerzeig und Achselzucken. Das ist das Thema, der Titel, den ich gewählt habe für den heutigen Abend und so bewusst frech ja auch angelegt ist, so bewusst auch irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein signalisieren will, so sehr kann ich auch gleich damit zum Ausdruck bringen, wie leidenschaftlich ich selber auch in der Thematik bin. Und ich würde mich freuen, wenn es heute irgendwie gelingt, im Zuge der kommenden 90 Minuten, Pi mal Daumen, wenn ich Sie ein Stück weit in dieser Leidenschaft mitreißen kann. Und ich glaube, dass das Thema durchaus dazu angelegt ist, weil Sie werden es vielleicht nicht für möglich halten. Darüber, worüber wir heute reden, hat sehr, sehr viel mit Ihnen selbst zu tun, sehr, sehr viel auch mit der Frage, wie Sie selbst Wirklichkeit, die Welt wahrnehmen und welche Möglichkeiten Sie auch haben, etwa unter Zuhilfenahme von Medien, diese Welt dann auch für Sie selbst individuell einzuordnen, zu interpretieren, zu kommentieren. Ja, im Wesentlichen ist das, worüber wir heute sprechen werden, eine, ja, sagen wir mal, Fortsetzung schon von Debatten, die auch hier im Kepler-Salon geführt wurden. Ich setze persönlich an der Frage, sozusagen, wo stehen wir heute da, was wir gemeinhin unter Digitalisierung verstehen. Ja, die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien haben ja ein bisschen unsere Welt auf den Kopf gestellt. Manche haben große Angst vor der Digitalisierung, Stichwort Jobverlust. Andere wiederum sehen vor allem eines kommen oder bereits Wirklichkeit, nämlich dass gerade auch das Verhältnis der traditionellen Medien, wie wir sie kennen, Tageszeitungen, Zeitschriften, Radios, Rundfunk, öffentlich-rechtlicher, der ORF, was auch immer, dass dieses Verhältnis zum Publikum sich so sehr verändert hat, dass da eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist. Und da wird das Ganze auch natürlich begleitet von großer Irritation, von Ratlosigkeit, teilweise auch von negativen Emotionen, aber vor allem auch von großer Unzufriedenheit, weil natürlich jetzt eines ganz und gar nicht mehr funktioniert, die Barbara hat es ja schon angedeutet, nämlich die Rolle der klassischen, traditionellen Medien, die sowas wie eine Torwächterfunktion hatten, die quasi in einer Form der Einwegkommunikation den Menschen gegenüber Information aufbereitet haben, Information veröffentlicht haben und eigentlich sowas wie eine hohe moralische Instanz der Berichterstattung waren und natürlich vor allem auch eine gewisse Macht genießen durften in der Frage, wie man eigentlich etwa Weltgeschehen, Zeitgeschehen, politische Ereignisse einordnet und deutet. Diese Zeit ist vorbei. Ich hole da jetzt gar nicht so sehr aus, aber vielleicht erinnern Sie sich selber noch an die Zeit vor etwa 25 Jahren. Mitte der 90er Jahre, das war so die Frühzeit der Popularisierung des Internets auch hier in Österreich. Ja. Viele haben die Welt untergehen gesehen, andere, da habe auch ich dazu gehört, haben eine große Hoffnung, um nicht zu sagen eine Utopie, damit verknüpft, dass mit dem Internet und dem Einzug des Internets in all unsere Lebensbereiche eigentlich sowas entsteht wie eine völlig neue demokratische Hoffnung. Manche haben gesagt, das Internet kann eine neue Agora sein, ein großer Ort der öffentlichen Diskurse und Auseinandersetzung, wo letztendlich die Impulse geschaffen werden, die unsere Demokratieentwicklung so dringend nötig hat. Heute, 25 Jahre später, sind wir, ich glaube auch da finde ich vielleicht Ihre Zustimmung, sind wir weitgehend ernüchtert. Vieles von dem, was wir damals gehofft hatten, auch als Utopie gesehen haben, hat sich einfach mal so nicht bewahrheitet, wiewohl ich, und das betone ich ganz bewusst, keineswegs zu jenen zählen möchte, die wiederum genau aus dieser Enttäuschung über die Versprechungen des Internets und der digitalen Medien heute großes Geschäft machen, selber wiederum sehr viel Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen im Sinne eines neuen Kulturpessimismus. Ich weiß nicht, ob Sie Manfred Spitzer kennen. Manfred Spitzer ist nicht nur Bestsellerautor, sondern auch Psychiater und er versteht seit einigen Jahren sehr, sehr gut ein enormes Geschäft damit zu machen, indem er den Menschen sagt, das Internet ist der Quell allen Unheils. Das beginnt damit, dass er ganzen Generationen von Eltern versichern will, das Internet wird dazu beitragen, dass die Gehirne ihrer kleinen Kinder schrumpfen, bis aktuell und rezent, dass er allen weismachen wird, das Internet führt zu einer völlig neuen digitalen Demenz und wird sozusagen zu einer Einsamkeit führen, die letztendlich den Untergang, spitze ich es persönlich zu, der Menschheit bedeuten könnte. Andere wiederum sind vielleicht jetzt nicht so drastisch, aber trotzdem, ich weise mal einfach darauf hin, Sie können das vielleicht auch tagtäglich in den Medien finden. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel heraus, auch der Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, von mir durchaus geschätzt, Gerald Mandelbauer, der schreibt ja auch seit einiger Zeit immer wieder darüber, über die durchaus furchtsamen Kräfte, die im Internet wirken, gerade auch im Zusammenhang mit sozialen Plattformen. Und wir müssen uns alle auf die Hut begeben, da große Vorsicht auch anzuwenden, um sozusagen diesen um uns diesen finsteren Kräften des Internets zu widersetzen. Wie auch immer, ich lasse das jetzt einfach mal offen und können wir auch gerne dann in der Diskussion weiter tun. Das, was wir heute erleben, ist letztendlich, und ich versuche das jetzt sehr knapp darzustellen, nochmals eine sehr anschauliche Verdeutlichung dessen, was wir verstehen unter einem sogenannten strategischen Dreieck, wie der öffentliche Wissensraum, in dem wir leben, der Informationsraum, eigentlich gebildet ist. Der baut im Wesentlichen, und ich mache jetzt hier keine medientheoretische Vorlesung, auf drei Säulen auf der sogenannten Leitinformation, auf der Gegeninformation und der Desinformation, vermutlich Begriffe, mit denen Sie immer wieder auch konfrontiert sind oder sich sogar Gedanken machen. Leitinformation, ganz kurz, versteht man darunter, versteht man das, was wir gemeinhin kennen als theoretisch, wissenschaftlich fundierte Information, kann aber auch von der Politik selbst kommen, indem sozusagen diese Information zugrunde gelegt wird, dann für etwaige Entscheidungen. Die Gegeninformation, und da wird es dann tatsächlich viel interessanter, ist genau das, was wir wiederum verstehen als Rückkoppelung, als Recheck, als Publikum. Das, was wir an Erfahrung, an persönlicher Erfahrung, aus Bildungserfahrung, was auch immer, für uns selber anwenden können, diese Information, die uns von Politik, Wissenschaft, auch wo auch immer her gegenübersteht, zu überprüfen, durch diesen Filter zu gehen, zu beurteilen. Und dann, last but not least, ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt und der letztendlich auch sehr viel an der Krise der Medienentwicklung verantworten hat. Das ist dieser große Komplex der Desinformation. Etwas, womit wir uns beschäftigen müssen, weil das mittlerweile schon so paradigmatisch geworden ist, Desinformation eine Technik, ein Handwerk, das eigentlich sehr stark aus der Werbung, aus der Werbebranche kommt und zunehmend natürlich auch Eingang findet in Politik, aber auch in andere Bereiche. Aber gerade auch in der Politik spielt das eine ganz wesentliche Rolle, weil sie nicht nur sehr raffiniert ist in ihrer Technik und sehr, sehr wirkungsvoll, sondern eigentlich bei der Informationsleistung auf, Sie werden vielleicht jetzt überrascht sein, auf Nicht-Information setzt, nämlich im Hinblick auf den Sachverhalt und da vor allem punkten kann mit einer sehr puristischen und nicht zu sagen auch emotional aufgeladenen Stellungnahme. Es gibt dazu eine ganze Menge Beispiele. Ich erwähne in meinen Vorträgen und öffentlichen Informationen immer wieder auch ganz gerne das Beispiel von Nachrichtensendungen. Sie werden das vielleicht selber erleben. Die Frage, was wir etwa in einer Nachrichtensendung des ORF wieder Zeit im Bild sehen, wirft immer wieder auch die Frage auf, was wir eigentlich nicht dabei sehen. Also diese redaktionelle Entscheidung für diese kurze Zeit von 15 bis 20 Minuten der wichtigen Informationsleistung, wo sie fast ein Drittel der österreichischen Wahlberechtigten, und auch mehr erreichen, ist ja nicht unwesentlich, was wird gesehen, beziehungsweise was wird nicht gesendet, was wird nicht ausgestrahlt und auf der Grundlage welcher Entscheidungen und Kriterien. Das ist deshalb wesentlich, weil wir das jetzt nicht nur kennen, auch aus dem Alltag, wo, wie gesagt, vor allem die Werbepsychologie auch in die politische Kommunikation Eingang findet. Ein klassisches Beispiel, das dafür immer wieder Verwendung findet, ist die Information, ich rauche gerne. Ja? Als Information, ich rauche gerne. Aus dieser Information haben Sie kaum die Möglichkeit oder eigentlich keine Möglichkeit, irgendwas über das Rauchen zu erfahren. Ja, was ist eigentlich der Vorteil des Rauchens? Was ist der Nachteil des Rauchens? Wie steht es um die Schadstoffgehalte der Zigarette? Welche Folgewirkungen zeitigt das? Und das ist eine Technik, die sich immer häufiger und auch sehr, sehr beliebt auch auf andere Gebiete anwenden lässt. Ich nenne ein Beispiel, weil es uns gerade auch in Österreich in den vergangenen 3 Jahren so sehr beschäftigt hat. Die Frage der sogenannten Flüchtlingskrise, einen Begriff, den ich so gar nicht so gern teile, aber er wirkt, weil er uns allen gegenwärtig ist. Die Information, Flüchtlinge machen mir Angst, das ist für uns etwas, die wir in Schlagzeilen, in Subtexten, wo auch immer, immer öfter erleben und wahrnehmen müssen, gerade auch, wenn wir Medien konsumieren. Und wir haben eigentlich kaum die Möglichkeit, da irgendwie auf den tatsächlichen Sachverhalt zu kommen, weil das einfach dermaßen wie in Stein gemeißelt plötzlich sich vor uns aufbaut. Das ist das Entscheidende, um gerade auch, weil das ja im Untertitel ja auch sozusagen Gegenstand des heutigen Abends ist, auf die Politikvermittlung an sich wieder zu sprechen zu kommen. Wir müssen uns natürlich immer wieder bewusst machen, und ich vermute mal, dass ich bei vielen von Ihnen sogar jetzt auch ein bisschen Eulen nach Athen trage, aber nichtsdestotrotz, dass die politische Kommunikation, so wie wir tagtäglich auch mit Politik konfrontiert sind, ganz wesentlich geprägt ist von den Grundprinzipien der Desinformation. Und das manifestiert sich in dem, was heute Kommunikationsagenturen, Kommunikationsberaterinnen, Berater den Politikerinnen sozusagen mit auf den Weg geben, bis hin zum Spin-Doctoring, dass das, was heute eigentlich als Öffentlichkeitsarbeit PR, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, eigentlich schon eine Irreführung ist, denn in Wahrheit sprechen wir längst von der Bearbeitung der Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeiten und da natürlich im Hinblick darauf, dass möglichst wirkmächtig, möglichst wirksam sozusagen Regierungen und Parteien auf uns, das Publikum, Einfluss nehmen, uns manipulieren, sozusagen von uns die Zustimmung erhalten. Ja, das manifestiert sich immer wieder auch in Massenmedien und da kommt dann eben sehr stark neben der eigentlichen Funktion der medialen Aufgabe, der medialen Verantwortung von Gegeninformation sehr stark diese Desinformation ins Spiel. 2 aktuelle Beispiele. Ich habe mir gedacht, ich greife das jetzt einfach mal so heraus. Gerade heute wurde öffentlich, dass die österreichische Bundesregierung alleine im Jahr 2018 45 Millionen Euro alleine für PR-Maßnahmen ausgegeben hat. Das ist ein historisch gesehen in der Zweiten Republik absoluter Spitzenwert, soll aber unterstreichen, wie wichtig das auch den Machthabenden, den Regierenden ist, sozusagen hier nichts auszulassen, um entsprechend einwirken zu können auf das Publikum, die Wahlberechtigten, die Wählerinnen und Wähler, wir, die Menschen hier in diesem Lande, um sozusagen uns glauben zu machen, wir sind mit der aktuellen Bundesregierung bestens bedient. Ein anderes Beispiel, auch das hat mich ich habe das, glaube ich, am Samstag im Fernsehen gesehen, hat mich wirklich geflasht. Da tritt Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Kamera, großer öffentlicher Auftritt, und ist damit konfrontiert, mit dem Widerspruch, dass er ja und seine Regierung angekündigt und versprochen hat, einsparen zu wollen und Einsparungen vor allem am eigenen Apparat vorzunehmen. Und jetzt aber wurde die Parteienförderung, die Parteienfinanzierung doch signifikant erhöht. Und er erklärt das und rechtfertigt das mit einem einzigen Satz, dass durch diese Indexangleichung der Parteienfinanzierung im Staatsbudget 10 Millionen Euro eingespart werden können. Unglaublich wirkungsvoll. Ja? Die Menschen glauben das. Sie nehmen nur wahr, Einsparungen im Ausmaß von 10 Millionen Euro. Er sagt, dass durch die Beschränkung nur auf die Indexangleichung sozusagen dieses Budget-Einsparungsziel erreicht werden kann. Ja. Das sind etwa ein paar Einblicke über die Situation, in der wir uns befinden. Wie kommen wir da raus, beziehungsweise welche Schlüsse ziehen wir da raus? Das Ganze hat zugegeben viel mit Medienkrise zu tun, mit Demokratiekrise zu tun, mit sozialer Krise, kultureller Krise, gesellschaftlicher Krise, all dieses Krisengerede, von dem wir ja tagtäglich sehr oft und sehr viel hören. Ich möchte mich damit nicht zufrieden geben. Ich möchte für mich selber und gerne auch mit Ihnen heute ein bisschen diskutieren, was könnten denn so mögliche Auswege sein, da entsprechend auch produktiv Schlüsse zu ziehen. Was machen wir damit? Was machen wir damit darüber hinaus, dass wir uns nur ohnmächtig, selbstverzweifelt zurücklehnen und sagen, wir können eigentlich eh nichts tun, wir werden vom Rad der Zeit sowas von überrollt? Nein. Es gibt Ansätze, eine ganze Menge von Ansätzen, und ich habe mal für mich heute auch in der Diskussion oder für die Diskussion mit Ihnen einen gewählt, nämlich nochmals aufgreifend diese Utopie, tatsächlich eine Utopie, aber auch Idee einer sogenannten redaktionellen Gesellschaft. Was ist denn damit gemeint? Wenn Sie sich erinnern, Jürgen Habermas, der Großmeister der Öffentlichkeitstheorie, der hat ja schon sehr früh darüber geschrieben, dass er eigentlich auf eine Welt hofft, in der das Phänomen, wie er es damals formuliert hat, des eigentümlich zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments noch Gültigkeit besitzt und letztlich gewinnt. Ja, sozusagen die Vernunft des besseren Arguments sich letztlich durchsetzt in einem diskursiven Raum von Rede, Gegenrede, das natürlich auch entsprechende Strukturen benötigt. Ich will das jetzt gar nicht allzu weit ausführen. Dem steht heute gegenüber das, was Bernhard Börksen, und ihn habe ich heute auch mitgenommen, meint, dass wir eigentlich eine öffentliche Sphäre vorfinden, die er bezeichnet als eine Manege für völlig überdrehte Clowns, ja, und für diejenigen, die am lautesten brüllen und am effektivsten provozieren. Wir kennen das zum Überdruss, soziale Plattformen, soziale Netzwerke, Facebook, was auch immer, eine Boulevardentwicklung auch in Österreich, Tageszeitungen, Gratiszeitungen wie heute, Österreich, OE24, wie alle sie immer heißen. Und da haben wir natürlich eine sehr brutale Verwirklichung auch der Ökonomie von Aufmerksamkeit, wo wir natürlich, wir, die wir glauben, sehr besonnen zu sein, vernünftig zu sein, das Argument zu wählen, die Auseinandersetzung zu wählen, den Diskurs zu suchen, mitunter auf der Strecke bleiben könnten. Nein, ganz so ist es nicht. Denn auch wenn die Idee der redaktionellen Gesellschaft jetzt gar nicht mehr so neu ist, sie reicht zurück bis ins Jahr 2000, wo ein US-amerikanischer Medienwissenschaftler, nämlich John Hartley, diesen Begriff erstmals verwendet hat, aber jetzt zunehmend auch neu gedacht werden kann, nämlich aus all den Verdrüssen, die wir erleben, aus all der Ratlosigkeit, aus all den Veränderungen der Medienentwicklung, aus all den Umbrüchen, dass nichts mehr so ist wie früher, die Chefredakteure der Tatex-Zeitungen, die wie Oberlehrer vor uns gestanden sind, mit dem Fingerzeig, und die wir heute konfrontiert sind mit einer Medienentwicklung, wo wir sagen, wow, das geht mit Fake News und Social Bots und Manipulation, und jede Wahl wird von Russland manipuliert und große Datenanalyseunternehmen manipulieren eigentlich schon alle unsere Köpfe, dass es da schon noch auch andere Wege gibt, die wir halt eben erproben müssen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute nicht allzu große Werbung für DorfTV zu machen, aber trotz alledem für meine eigene Tätigkeit als Politikredakteur, der sich ja genau mit diesen allen Themen beschäftigen muss und da auch ein bisschen den eigenen Ansprüchen in der Praxis im Rahmen von TV-Diskussionen, redaktionellen Beiträgen auch standhalten muss, ist das natürlich nicht ganz, nicht ganz unwesentlich. Und in diesem Buch die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung, das ich durchaus Ihnen empfehlen kann. Man kann auch dazu sehr viel diskutieren, aber nichtsdestotrotz sind eine ganze Menge Anregungen enthalten, die eigentlich, ich habe dieses Buch nicht geschrieben, aber sehr große Übereinstimmungen aufweisen zu dem, was ich eigentlich für mich selber ganz gern haben möchte. Und ich nenne Ihnen da jetzt einfach mal ein Zitat von Bernhard Pörksen, das ich da jetzt herausgreife. Es ist relativ kurz, also keine Sorge, wo er schreibt: Die Maximen einer redaktionellen Gesellschaft liegen bereits vor. Sie müssen lediglich aus ihrer allzu engen Bindung an eine einzige Profession gelöst und als Elemente einer allgemeinen Kommunikationsethik vorstellbar gemacht werden. Sie dienen dann eben nicht mehr nur der Orientierung von Journalistinnen und Journalisten, sondern einem größeren, übergeordneten Ziel. Sie sollen es der Gesellschaft erlauben, sich auf eine möglichst direkte, schonungslose und wahrheitsorientierte Art und Weise selbst zu beschreiben. Ihre vielschichtigen und verstreuten Interessen zu sortieren und auszudrücken und auch ohnmächtigen und marginalisierten Stimme und Sichtbarkeit zu verschaffen, deren Einsichten und Ansichten sonst öffentlich nicht verfügbar wären. In diesem Sinne sind sie für eine lebendige Demokratie unabdingbar. Die Erstaunlichkeit liegt nicht zuletzt darin, dass das sich zu zwei Drittel deckt mit Statuten und Satzungen etwa der freien Medien, die es ja auch hier in Österreich gibt, im Sinne des offenen Zugangs, Menschen auch zur Partizipation und Teilnahme zu ermutigen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich selber zu artikulieren, sie, die oft unsichtbar gemacht werden, sichtbar zu machen, hörbar zu machen. Aber das Entscheidende ist, dass darin ja auch eine Anregung enthalten ist, sich von dem engen konventionellen Begriff des Journalismus zu verabschieden. Dass eben das nicht mehr nur auf eine enge Profession beschränkt bleiben soll, ohne diesen Beruf jetzt aufzugeben. Nein, sondern diese redaktionelle Gesellschaft, die ja noch immer sehr utopisch ist und jetzt erst erprobt werden muss und diskutiert werden muss, und das vor allem durch verschiedenste praktische Beispiele, dass die sich letztendlich als ein kommunikationsethisches Postulat begreift, das einfach den Schluss daraus zieht, ja, durch die Digitalisierung, durch die digitale Entwicklung in den Kommunikations- und Informationstechnologien hat sich eben verändert, dass wir nicht nur Publikum sind, dass wir eben nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten von Information sind, sondern dass wir heute durch verschiedenste Technologien, Facebook kann nur ein Beispiel sein, da gibt es viele andere mehr, dass wir heute selber publizieren können. Und das Entscheidende ist, dass man weder das eine noch das andere als schlecht oder gut wertet, sondern einfach sagt, wir sind in einem gemeinsamen medialen Raum, den wir mittlerweile geschaffen haben. Wir müssen nur diesen medialen Raum auch neu organisieren. Mediale Räume wahrnehmen, vor allem auch im Sinne dessen, und das ist mir ganz wichtig, auch im Sinne einer Einräumung. Also nicht nur mediale Räume schaffen, sondern auch einzuräumen, nämlich Möglichkeiten zur Partizipation. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Und das ist das, was viele ein bisschen verunsichert stimmt, weil zum einen viele natürlich ihre Fälle davonschwimmen sehen, ihre Pfründe aufbrechen sehen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer sowas wie eine grundsätzliche Aversion vor dem Menschen, dass er ja eigentlich nichts Gutes meinen kann. Ja, deshalb auch immer dieser Verweis, das Internet, soziale Netzwerke ist ja nur noch versieft mit Hass, mit Hetze, mit Gift. Diese Problemfälle gibt es natürlich, aber wir dürfen natürlich nicht auch einfach ignorieren die vielen anderen Darbietungsformen, Ausdrucksformen, die wir letztendlich auch kennen und die gerade auch für diese Entwicklung ganz entscheidend sind. Dieser Ansatz, und da kommen wir natürlich jetzt zu einer ganz großen Kiste der Beschäftigung mit den Herausforderungen an die Demokratie. Die Demokratie ist in der Krise, die Demokratie ist in der Defensive. Wir erleben gerade in Europa das unglaubliche Erstarken von politischen Kräften, die die Demokratie beseitigen wollen, die sich der demokratischen Instrumente bedienen, um Demokratie auszuschalten. Das kennen wir historisch, das beobachten wir auch gegenwärtig. Gleichzeitig aber natürlich fällt das auch deshalb sehr stark auf fruchtbaren Boden, weil es auf Menschen trifft, die selbst im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte immer mehr das Gefühl haben mussten, sie sind tatsächlich ohnmächtig. Wir können nichts tun. Wir sind eigentlich vom Lauf der Zeit völlig überfahren. Das hat viel mit Globalisierung zu tun. Das hat viel mit postdemokratischen Entwicklungen zu tun, dass sich politische Prozesse der Entscheidungsfindung eigentlich gar nicht mehr in unseren parlamentarischen Gewohnheiten abspielen. Ich kann mich immer nur wiederholen, wenn Sie ins Bundeskanzleramt gehen, sind Sie nicht am tatsächlichen Ort der Macht. Ja, die großen Schräubchen dieser Welt, die werden gedreht im Rahmen der von uns kaum fassbaren Finanz- und Geldwirtschaft, der Kapitalwirtschaft. Dort unter den Global 500, wie das auch genannt wird, dort werden die großen Entscheidungen gefällt, wohin die Welt sich dreht und wohin sie sich bewegt. Und wir fühlen uns derartig ohnmächtig, was letztendlich dazu führt, ich greife jetzt willkürlich ein Beispiel heraus, dass Menschen, etwa Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens, sich eben für einen Brexit entscheiden, wo sie gar nicht die Komplexität näher erfassen können, sondern einfach, weil sie das Rad der Zeit aufhalten wollen. Die wollen einfach irgendwie wieder zurück, weil sie von dem, was auf sie zukommt, nicht mehr überzeugt sind. Und da sind wir wieder bei einem ganz entscheidenden Punkt. Was können wir tun? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Wenn wir schon das als eine neue Kommunikationsethik verstehen und wissen, da ist tatsächlich sehr viel im Umbruch und das hat viel mit Demokratie zu tun, dann müssen wir, um eben nicht die Augen davor zu verschließen oder in Panik zu verfallen, auch einen gewissen Mut aufbringen. Wir müssen einen Mut aufbringen und uns den Herausforderungen stellen, eben diese Kommunikationsethik, diese neue, auch tatsächlich anzuwenden. Das betrifft, oder diese Herausforderung richtet sich genauso an diskursive Räume wie den Kepler-Salon. Diese Herausforderung richtet sich auch an wissenschaftliche Einrichtungen, außeruniversitäre Einrichtungen, alle Orte, die viel mit öffentlicher Auseinandersetzung und der Beförderung von Diskurs zu tun haben, aber natürlich auch und allen voran an die Medien. Das ist eine Herausforderung, der ich mich selber tatsächlich immer stellen will. Es gibt auch andere hier, die in Medien arbeiten. Ich sehe die hier im Raum. Die müssen sich auch diese Herausforderung stellen und wird wahrscheinlich oder doch nicht zuletzt auch sich wenden müssen an die Medien, die jetzt so verzweifelt sind, weil sie selber glauben, mit dieser Entwicklung unter die Räder zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie das ein oder andere Mal vielleicht Gelegenheit haben, mit Leuten aus den klassischen Medien, Zeitungen zu reden. Alle sprechen davon, wie schwierig es ist, eine Zeitung am Leben zu erhalten. Was ist das Problem? Das Problem, unter dem sie stöhnen, ist ein Problem, das sie sich selbst geschaffen haben. Sie haben sich mit Haut und Haar völlig und zur Gänze dem Kommerz- und Quotendruck ausgesetzt. Das ist eine Entwicklung, die ist so komplex, dass man vielleicht gar nicht so sehr aktiv dagegen was unternehmen kann. Aber es ist halt mal so, das neueste Stichwort, auch nicht mehr so neu, Clickbaiting, dass man auch im Online-Bereich sozusagen sich nur noch verkauft, um entsprechende Klicks, Views, was auch immer zu produzieren, um in irgendeiner Form für die Werbewirtschaft interessant zu sein, die letztendlich die einzige tragende Kraft ist, um diese Medien überhaupt noch am Leben zu erhalten. Da reden wir noch gar nicht von Qualität. Viele ringen um Qualität, viele versuchen auch den Weg daraus zu finden. Und da gefällt mir ganz gut ein Zitat von Christine Heiden. Sie ist ja auch immer wieder hier zu Gast, da in ihrer Rolle als Präsidentin auch des Oberösterreichischen Presseclubs, die mal in einem Interview gemeint hat, auf die Frage, was macht denn Journalismus glaubwürdig oder was kann denn so ein Ansatz sein, wo man tatsächlich wieder all das hinter sich lassen kann, was auch diese Krise mit verursacht hat. Da sagt sie, zur Glaubwürdigkeit von Journalismus oder auch sozusagen einer Medienzukunft zählen unumwunden Recherche, Klarheit und Sorgfalt. Und das, was mir ganz gut gefallen hat, ist, guter Journalismus braucht auch Löcher in der Blase. Er muss gegenteilige Meinungen zulassen. Sie referenziert auf ein Phänomen, unter dem wir, das wir alle kennen, das mittlerweile uns alle auch ein bisschen umgibt, nämlich dass wir zunehmend in sogenannten Echokammern leben, in unseren eigenen Filterblasen, dass wir uns in einer gewissen Meinungssicherheit wiegen und dass da draußen in der Welt eh gar nichts anderes mehr passiert. Dem ist ja nicht so. Und das ist auch, diese Irreführung ist auch so das Gefährliche. Nein, wir müssen eigentlich auch wieder Strukturen schaffen, Denkräume produzieren, erzeugen, wo das Gegenteilige auch wieder Platz findet und zwar deshalb auch Platz finden kann, weil wir es wollen. Und Sie werden es nicht glauben, das ist ja fast revolutionär, weil ich weiß nicht, wann Sie zuletzt in der oberösterreichischen Medienlandschaft derartige Ansagen vernehmen konnten. Und das korreliert dann auch natürlich wieder sehr viel damit, mit den Grundsätzen einer Utopie, einer redaktionellen Gesellschaft, die jetzt nicht eins zu eins von einem Perksenschen Modell Anwendung finden muss. Wir alle müssen es für uns selber erproben, diskutieren, uns anschauen, auch scheitern und daraus auch entsprechende Schlüsse zu ziehen. Und um allmählich zu einem Schluss zu kommen, du hast mich noch gar nicht unterbrochen. Um zu einem Abschluss zu kommen, das Wesentliche ist und bleibt, und das ist auch das, was meiner festen Überzeugung zufolge Demokratie am dringendsten nötig hat. Wir müssen selber den Anspruch erheben, in das einzusteigen, was wir als Bild- und Bedeutungsproduktion verstehen. Ja, eben nicht uns nur auf die Rolle der Konsumentinnen und Konsumenten zurücklehnen und sagen, okay, wir nehmen das auf, was uns täglich vorserviert wird, kaufwertig, in kleinen Häppchen, leicht verdaulich. Nein, sondern wir müssen unser kritisches Bewusstsein aktivieren und sagen, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir eigentlich auch irgendwie gegensteuern wollen, sei es gegen die Klimakrise, sei es gegen die zunehmende Ungleichheit von Mann und Frau, sei es gegen dieses immer größer werdende Gefälle von Arm und Reich, dann müssen wir auch einsteigen in die Frage, wie produzieren wir Bilder, eigene Bilder, alternative Bilder und wie erlangen wir dadurch Bedeutung? Und das ist das Entscheidende, denke ich, was nicht nur mich persönlich antreibt, wofür ich Sie auch gerne gewinnen will, sondern ich glaube, das ist auch das, was letztendlich irgendeinen Ausweg bieten kann aus dieser oft so zitierten Demokratiekrise, weil woran die Demokratie auch krankt, ist eigentlich, dass wir kaum mehr eine spannende, nennenswerte Erzählung von Demokratie vorfinden. Uns fehlt das Narrativ. Und steigen wir ein in dieses Match, überlassen wir eben dieses Narrativ der Demokratie nicht irgendwelchen Kräften, die Demokratie eigentlich zerstören wollen, sondern steigen wir selber ein, um uns hier im besten positiven Sinne auch tatsächlich wichtig zu machen. Dankeschön fürs Erste. Ich habe auf die Uhr gesehen. Ja.
Was ich gerne noch hätte, bevor wir dann in den Diskurs gehen, was ich mir gerne wünschen würde, ich weiß nicht, ob du das erfüllen kannst, wäre ein konkreteres Bild dieser Utopie oder dieser Idee oder der Vision oder was auch immer man es bezeichnet, dieser redaktionellen Gesellschaft. Wie könnte die ausschauen? Ich habe jetzt ein paar Bilder im Kopf, die sind noch sehr vage. Und du hast schon gesagt, das muss man entwickeln und das kann man noch nicht so klar zeichnen, aber was ist so das Bild, das du hast nach deiner Auseinandersetzung mit diesem Thema?
Naja, hätte ich dieses fixfertige Quick-Instant-Modell, dann wäre ich heute ein reicher Mann, weil ich es teuer verkaufen könnte. Das kann ich nicht. Ich kann selber nur darüber nachdenken und mir quasi sowas wie eine Vorstellung entwickeln, wie das in etwa aussehen soll. Ich gehe mal davon aus, dass wir, ob wir das wollen oder nicht, heute in einer doch sehr vielfältigen Gesellschaft leben. Im urbanen Raum erleben wir das noch viel stärker als anderswo, mit Menschen unterschiedlichster Hintergründe, mit Menschen verschiedenster kultureller Kontexte, woher sie kommen, was auch ganz spannend ist, mit immer mehr Menschen, die auch für sich selber Identitäten wollen oder entwickeln wollen, die von Normen abweichen. Und damit verknüpft die Frage, wie sich das gerade auch in der medialen Welt widerspiegelt. Und da müssen wir feststellen, dass da noch immer große Leerstellen vorhanden sind, dass da ihre Auslassungen zu beobachten sind. Es gibt kaum relevante Medien, die tatsächlich ernsthaft über diese Menschen, die ich gerade irgendwie skizzieren wollte, nicht nur berichten oder schreiben, so richtig von oben herab, sondern die diese Menschen auch zu Wort kommen lassen, die sozusagen gerade auch im redaktionellen Prozessen diesen Menschen einen Platz geben, wo sie sich tatsächlich selbst artikulieren können, ohne dass über sie geschrieben wird. Eines der absurdesten Beispiele, das ich immer gerne erwähne, weil es damals so große Aufmerksamkeit gefunden hat. Wenn Sie sich erinnern, Spätsommer, Frühherbst 2015, der Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, der auch Österreich erreicht hat. Und damals hat es eben nicht nur sowas gegeben wie Willkommenskultur von vielen Menschen, die die Refugees an den Bahnhöfen und wo auch immer willkommen geheißen haben. Nein, es hat tatsächlich damals auch von Regierungsstellen und anderen Organisationen großes Engagement gegeben, in dem beispielsweise Projekte ausgelobt wurden, die sich diesem Phänomen, diesen Menschen, die neu zu uns kommen, besonders widmen. Und ich habe versucht, mir damals einen Überblick zu verschaffen und da hat es auch tatsächlich viel gegeben, aber es waren ausschließlich Projekte, die über die Flüchtlinge erzählt haben. Eines der skurrilsten, das erwähne ich immer ganz gern, war ein Fotoprojekt auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße, wo wirklich großräumig Fotoporträts von Flüchtlingen, die zu uns ins Land gekommen sind, auf der Straße ausgelegt wurden und nachdem das ja jetzt eine Fußgängerzone ist, alle darüber gehen konnten. Ja? Kaum jemand hat denen, die zu uns gekommen sind, die Möglichkeit gegeben, selber für sich zu sprechen. Was sind denn ihre Wahrnehmungen? Was sind ihre Eindrücke? Was sind ihre Traumata? Was sind ihre Ängste? Was sind ihre Sorgen, die sie jetzt hier in diesem Land auch erleben müssen? Da gab es kaum medialen Raum, weil er nicht eingeräumt wurde. Und jetzt erwarte ich nicht, dass die Oberösterreichischen Nachrichten oder die Kronenzeitung oder das Live-Radio oder LT1 ab morgen alles auf den Kopf stellen und sich auf die Straße begeben, Menschen einladen und sagen, ihr macht jetzt einfach unser Programm. Ja, das erwarte ich nicht. Aber ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass vielleicht schon mittelfristig diese Perspektiven, die kaum Wahrnehmung finden, zum Teil auch wirklich bewusst ignoriert werden, eingebunden werden, dass in irgendeiner Form es auch Zusammenarbeit gibt. Das muss ja nicht immer nur redaktionell sein, sondern es kann eben auch im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Verständigung, im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung, wie denn so diese neue Kommunikationsethik Anwendung finden kann, vielräumig. Das muss gefördert werden. Ich glaube, wir kommen nicht umhin. Das muss auch Beispiele produzieren, wo wir selber sagen können, oh, das funktioniert da gar nicht. Und da, schau an, haben wir echt Best Practice, das auch Schule machen kann. Und das muss letztendlich auch ganz stark geknüpft sein an eine fast radikale Herangehensweise, mit dem uns fast hegemonialen Framing auch aufzuhören. Ich weiß nicht, ob Sie das beobachtet haben. Am Wochenende ist in Stockholm ein Bus der öffentlichen Verkehrslinien in Flammen aufgegangen. Soweit, so gut, das wissen wir. In den Medien, vor allem auch in den österreichischen, wurde mannigfaltig darüber berichtet, aber immer in einem sehr monotonen Ton. Es wurde in allen Berichten hereingeholt, dass es mit einem öffentlichen Bus in Stockholm schon einmal einen Terrorangriff gegeben hat. Und deshalb ist der Terminus Terror in den kurzen Texten, die veröffentlicht wurden, permanent aufgetaucht, was natürlich uns zwangsläufig den Eindruck vermittelt, naja, es war ein Verkehrsunfall, aber eigentlich sollten wir denken immer wieder an die Gefahr des Terrors und dass Busse sozusagen geradezu zu einer Ikonografie des Terrors zählen, ja, um in uns die Angst nicht nur zu wecken, sondern permanent auch aufrechtzuerhalten, dass wir uns entsprechend restriktiv verhalten gegenüber Fremden. Jetzt haben wir ja auch diese großartige Idee geboren, einer Sicherungshaft, dass wir schon bei einem vielleicht sogar in Zukunft algorithmisch durch Software berechnete Methoden, dass wir Verhaltensauffälligkeiten unterschiedlicher Menschen, vielleicht auch von jedem zweiten von Ihnen, dann dazu nützen können, sie eigentlich in Sicherungshaft zu stecken, weil wir ja nicht wissen können, ob sie nicht unsere Sicherheit gefährden. Also wenn es nicht gelingt, dieses Framing zu durchbrechen, dann kommen wir da echt nicht raus, dann mache auch ich mir große Sorgen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber was sollen wir denn schon aufbieten gegen CNN und den ORF oder einen Fellner, der ja sozusagen die Politik, die Wirtschaft in Österreich ja mehr als andere vor sich herpeitscht, regelrecht vor sich herpeitscht. Und da sind wir ja sozusagen wie der kleine David vor dem Goliath. Ich glaube das eben nicht. Ich glaube, dass wir schon das eine oder andere Schräubchen haben, um genau sehr, sehr sorgfältig in diesen Kampf, ich bezeichne das auch bewusst als einen Kampf, weil damit auch viel Verantwortung verbunden ist, des Framings einzusteigen. In Deutschland ist aktuell, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, eine hochspannende, interessante Diskussion entfacht, weil im Journalismus noch immer die selbstverordnete Ethik herrscht und die Beachtung von Objektivität und Ausgewogenheit. Das ist ja eigentlich ein völliger Humbug. Niemand kann objektiv sein, niemand kann ausnahmslos ausgewogen sein, das ist völlig falsch. Und vor allem muss man auch die Frage stellen, ist das überhaupt wünschenswert? Ja, ich sage immer, ich habe das auch in Interviews erklärt, ich lege meine Politikredaktion ganz bewusst nicht nullgrupplerisch an. Ja, ich habe es schwer mit diesem Begriff der Neutralität, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich das Thema Menschenrechte behandle, da kann ich nicht neutral sein. Wozu soll ich neutral sein? Zu welchen Gegenpositionen soll ich eine Ausgewogenheit beachten? Ja, ich bin ein glühender Verfechter der Menschenrechte, der Universalität von Menschenrechten. Die sind für mich unteilbar. Da gibt es für mich nicht einen Millimeter Verhandlungsspielraum. Ja? Und so geht es mir auch in vielen anderen Fragen. Und deshalb ist jetzt das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der erste Sender ARD, dazu gekommen, generell die eigene redaktionelle Linie zu hinterfragen und hat Elisabeth Wehling beauftragt, die Sie vielleicht kennen, mit diesem Buch Politisches Framing so etwas zu entwickeln wie ein Framing Manual, ein Framing Handbuch, das jetzt heftig diskutiert wird, wo auf ein paar Dutzend Seiten beschrieben wird, dass eben Journalistinnen und Journalisten des ARD sich eben nichts auf diese Objektivität zurückziehen sollen, sondern nein, eigentlich ins Framing einsteigen sollen und andere Frames erzeugen. Eben nicht, dass wenn Menschen, die ihre Herkunftsregionen wegen Krieg, Zerstörung, Hunger, Not, Klimakrise verlassen müssen, hierher kommen, dass damit automatisch Gefahr, Sicherheitsbeeinträchtigung, Terrorismus verbunden wird. Ja, das ist eine Verantwortung. Dieser Frame ist augenblicklich auch in Österreich allgegenwärtig und sehr, sehr mächtig. Viele sind ratlos, wie wir das brechen können. Ja. Deshalb geben die Losung aus, ja, wir müssen sozusagen diese Frames brechen und ganz bewusst andere einsetzen, was natürlich wieder mitunter heftig zu diskutieren ist mit so etwas wie dem liberalen Anspruch einer demokratischen Gesellschaft, dass man eigentlich das Publikum nicht wissentlich auf Grundlage eines Manuals manipulieren darf. Ja? Eine Diskussion, in die ich gerne einsteige, weil sie hochspannend ist. Die Framing-Debatte haben wir bei den freien Medien, also der Christian Diabel sitzt hier und dort sitzt die Sigi Ecker, die Chefredakteurin des Frosins bei Radio Froh, schon sehr früh auch aufgenommen und eingesetzt, weil wir hier selber für uns nicht nur eine große Verantwortung sehen, sondern auch eine große Chance sehen. Ja? Es kommt ganz wesentlich darauf an, ob Sie gewisse Begriffe verwenden oder eben nicht verwenden. Ja? Der Begriff Flüchtlingswelle ist dermaßen negativ konnotiert, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, diesen Begriff nicht zu verwenden, sondern andere Begriffe dafür zu finden. Ich habe lange Jahre als Projektleiter die sehr erfolgreiche Politikorientierungshilfe Wahlkabine.at im Internet gemacht. Da war ich unentwegt mit dieser Frage konfrontiert. Ich habe mich damals geweigert, im Jahr 2002 in der Fragestellung den Begriff Abfangjäger zu verwenden, weil Abfangjäger ist suggestiv, ist manipulativ, weil er irgendwie vorgibt, wozu er gut ist und hat fast einen positiven Spin. Nein, ein Abfangjäger ist ein Kriegsflugzeug und als solches habe ich ihn bezeichnet. Ja? Und das ist das Entscheidende.
Jetzt nochmal zur redaktionellen Gesellschaft zurück. Heißt das dann, wenn ich jetzt in der Framing-Debatte bin, dann hat eine redaktionelle Gesellschaft selbst auch schon die Kompetenz, solche Begriffe zu hinterfragen? Also wo ich sage, okay, da gibt es eine Aufmerksamkeit dafür. Nicht einfach die Wörter zu übernehmen und wahllos weiterzusagen oder weiterzuschreiben oder zu publizieren, sondern Menschen, die da Kompetenzen mitbringen, und das hat möglichst ein breiter Teil der Gesellschaft, kennt dieses Framing und weiß, dass es nicht egal ist, solche Wörter.
Naja, ich versuche schon nicht blauäugig zu sein. Ich setze mal dieses Wissen, diese Kompetenz mal nicht voraus. Dennoch glaube ich, dass wir eben entsprechend Räume, Strukturen schaffen müssen. Und in Ansätzen gibt es ja auch schon das Bewusstsein dafür, sei es im Rahmen der politischen Bildung, die ja in Österreich noch immer sehr schlecht ausgeprägt ist oder sehr dürftig ausgeprägt ist, bis hin zum Wissen um die Notwendigkeit von Medienkompetenzvermittlung. Ja. Ich glaube nicht, dass sich heute so leichtfertig jeder mit Framing auseinandersetzen kann, weil alle darüber Bescheid wissen. Das ist auch das Problem mit Menschenrechten. Es gibt auch deshalb noch immer nicht lückenlose Zustimmung zu Menschenrechten, weil einfach viele Menschen noch immer nicht wissen, was Menschenrechte sind und was Menschenrechte für sie tun. Aber trotzdem muss uns das allen bewusst sein. Und was ich ja tue, ist ein Plädoyer aussprechen, und das unermüdlich, dass wir eben im Zusammenhang mit Diskussionen um Lösungen, Schlussfolgerungen aus der Demokratiekrise auch in diesem Bereich der Medien, die so eine wichtige Rolle spielen, eben nicht uns passiv schicksalsergeben dazu fügen, sondern schon zu erkennen, wir benutzen ja tagtäglich Medien. Wir konsumieren sie nicht nur, wir nutzen sie auch aktiv. Und das vielleicht auch in einen größeren Zusammenhang stellen, dass wenn du es tust, wenn sie es tun, warum tun wir uns nicht zusammen und überlegen wir, wie wir gemeinsam, ohne dass sie jetzt in ihren individuellen Aktivitäten eingeschränkt werden, da eine größere Gemeinsamkeit erkennen können und sagen, ja, ich meine, vielfach passiert das ja. Gerade über die sozialen Netzwerke werden ja auch viele zivilgesellschaftliche Initiativen aufgesetzt, angespornt, umgesetzt. Eine der eindrucksvollsten Aktivitäten ist sicherlich die aktuell laufende, weltweit sich immer mehr verbreitende Geschichte mit den Schülerinnen und Schülern im Klimastreik, wo ich heute gelesen habe, das wird mittlerweile ganz offiziell als globale Bewegung anerkannt. Ja, und auch am nächsten Sonntag, am Freitag wieder um 11 Uhr hier in Linz am Taubenmarkt findet wieder ein Streik der Schülerinnen und Schüler statt. Also das hat für mich alles schon so erste Ansatzpunkte, wo ich ein bisschen auch Wasser auf die Mühlen meiner Hoffnung sehe für eine sogenannte zivilgesellschaftlich aktive redaktionelle Gesellschaft.
Dankeschön. Ich hätte da jetzt auch noch ganz, ganz viel, weil ich mich da auch viel damit beschäftige, möchte aber jetzt unbedingt Ihnen diesen Raum lassen. Wir haben da gleich drei. Ja, ich muss jetzt einfach mein Mikro, weil das funktioniert nicht mehr. Oder haben wir noch eins?
Ja. Wir haben noch eins.
Kleider nach vorne.
Mein Name ist Sperl. Sie haben jetzt sehr viel gesagt. Ich möchte bei nichts widersprechen, aber es ist sehr viel erwähnt worden, sehr breit und sehr eher allgemein. Ich möchte ein paar konkrete Punkte bringen. Oberösterreichische Medien, Sie haben die oberösterreichischen Nachrichten angesprochen. Sie haben enorm aufgerüstet, einen riesen Newsroom gemacht, gehen jetzt auch ins Internet, haben natürlich ihre Online-Version, haben jetzt schon Fernsehbeiträge, machen wahrscheinlich in Zukunft noch andere Dinge. Weiß nicht, Blogs oder sowas, gibt es in der Zeitung schon oder online. Aber das Typische ist, finde ich, und das ist ein großes Problem, wir sind im 21. Jahrhundert und die Berichterstattung funktioniert noch immer regierungszentriert und in Methode einer Hofberichterstattung. Der Herr Landeshauptmann ist der Ersatzkaiser, er wird interviewt, er wird sehr höflich, untertänig behandelt, er darf zu allem und jedem seine Meinung abgeben. Die Herren Damen Landesräte auch, sofern es Damen gibt, jetzt gibt es wieder welche. Genauso läuft es in der Kommune, in der Stadt, der Herr Bürgermeister sagt, die Herren Damen Stadträte sagen, keiner kümmert sich um die Legislative, um die Landtagsabgeordneten, die spielen keine Rolle, vielleicht ein Clubobmann noch. In der Kommune ist das genau das Gleiche. Die Gemeinderäte kennt keiner, um die kümmert sich keiner, die interessieren keinen. Es reden nur die Stadträte, nur der Bürgermeister. Und im Parlament ist es ähnlich. Nur die Regierung, der gibt man einen breiten Raum, zu allen und jeden ihren Senf abzugeben. Nicht sehend, dass eigentlich der Gesetzgeber das Parlament oder der Gemeinderat oder der Landtag ist. Nicht sehend, dass die zu wenig Ressourcen haben. Man rühmt sich noch, wenn man ein paar Nationalratsabgeordnete weniger hat und ignoriert, dass der Nationalrat nicht einmal eine ordentliche Gesetzgebungskompetenz hat, weil ihm die Personen, die Rechtsexperten fehlen, etc. etc. Also wir sind noch immer in der kaiserlich-königlichen Hofberichterstattung, auch wenn die Kanäle ganz modern sind. Und niemanden stört das anscheinend. Hauptsache, der Herr Landesrat ist groß auf dem Foto oder gar der Herr Landeshauptmann und er hat Kaiserfunktion. Da macht man Homestories etc. Aber das ist alles über 100 Jahre alt und niemanden stört es. Mhm. Und das zweite Thema nur, was wird ausgewählt und was bleibt weg? Was sehen wir in Oberösterreich heute zum Beispiel, das Fernsehthema? Ich habe einen kleinen Jungen, der ist nicht ganz 8 Jahre alt. Ich nenne diese Sendung nicht Oberösterreich heute, sondern Katastrophe heute. Weil am Anfang kommt unweigerlich, ist ein Haus abgebrannt, Feuersbrünste, hat es ein paar Verkehrsunfälle gegeben. Unweigerlich werden die Feuerwehrleute befragt, wie sie denn die Feuersbrunst und den Einsatz beim Verkehrsunfall erlebt haben. Und dann nach ungefähr 5 bis 10 Minuten Katastrophen, vielleicht ist noch ein Bergunglück passiert oder ein Skiunfall, dann kommen einmal dürftige Berichte, von Kultur wenig, von wirklich gesellschaftspolitisch relevanten Dingen auch wenig. Und was halt noch überbleibt, ein bisschen Show. Da ist eine Show gemacht worden am Tag der Frauen, haben sich 1500 Frauen dort oder da versammelt und sowas. Was nicht kommt, wenn ein Landesrechnungshofbericht veröffentlicht wird, dass Schlösser, Burgen, Kulturgüter, die reichen Leuten gehören, um irrsinnige Summen gefördert werden, wo die Förderrichtlinien zum Teil nicht eingehalten werden. Sowas hört man nicht. Wenn die Energie AG hunderte Millionen Werte per Cross-Border-Leasing verliest und dann noch fast auf die Schnauze fällt damit, sowas hört man nicht. Nur wenn das Friedenslicht kennt, dann wird es eine Reise macht. Das wird groß verkauft. Also. Und die Frage ist, wieso regen sich die Leute nicht auf? Wieso bekommen wir das vorgesetzt und das andere nicht? Das ist die Frage.
Machen wir gleich weiter. Sammeln wir mal da die ersten drei zusammen und dann gibt es eine Antwort und dann schauen wir, was ist uns dann. Da sind wir dann in der zweiten Runde dann drauf.
Mein Name ist Jauch und ich möchte jetzt auf etwas mal zunächst hinweisen, auf die Bedeutung der Wörter und auf die Bedeutung, die man ihnen gibt. Hier wurde gerade vom Diskussionsleiter oder den Vortragenden wurde sehr viel das Wort Framing verwendet. Von wo kommt das? Von Frame, der Rahmen. Wo bitte ich mit einer gewissen Begrenztheit befasst bin, indem ich also irgendetwas, in diesem Fall Meinungen äußere. Ganz in der Nähe dieses Begriffes ist das Wort Shot. Shot, abschotten ist ganz schlecht besetzt. Nur der Shot ist im Schiffsbau lebensrettend. Also auf diese Weise kann man durch die Besetzung bestimmter Worte mit bestimmten Bedeutungen sehr viel machen. Das nennt man Deutungshoheit. Und um die geht es heute. Es war vor 100, 150 Jahren, war es noch relativ leicht. Da bekam man die Information aus zwei sicheren, festen Kanälen, von der Kanzel und vom Thron. Heute ist eine Vielzahl von Quellen vorhanden. Das ist natürlich ungünstig. Auch wenn ich also, die Presse zwar, ich behaupte das einmal, ein bisschen über die Nachrichtenagenturen und so weiter beherrschen kann, dass eine gewisse Gleichförmigkeit ist, aber dann gibt es eben alternative Medien. Alternativ war vorher übrigens ein sehr positiver Begriff. Heute mit Medien zusammen klingt er wieder negativ. Auch hier wieder das Punzen. Wir haben eben das Problem, dass die Deutungshoheit heute nicht mehr so einfach zu handhaben ist und dass die Gesellschaft, die sich jetzt, nehmen wir Fukuyama, das als Ende der Geschichte sieht, also besser geht es nicht, dass die irgendwie aufgescheucht ist und jetzt kommen andere alternative Meinungen. Und wir haben heute das technische Problem, dass man früher über Kanzel und Thron den Menschen durchaus informativ sehr gut zielgerichtet informieren konnte. Heute geht das nicht. Es kommt dazu, dass bei der Informationsflut an für sich ein sehr großes Wissen, eine Bildung geboten wäre, um nur einigermaßen zu beurteilen, ist das ein Blödsinn oder was heißt das? Jeder Bericht über irgendwelche Ausgaben, der dann dabei steht, das ist so viel Prozent BIP, da frage ich mich, willst du mich verarschen? Wer weiß, wie hoch das BIP ist? Und noch dazu werden die Sozialausgaben eigentlich aus dem Budget bezahlt. Die Relation dieser beiden Beträge ist 5:1. Das sind die Probleme und das läuft alles unter Deutungshoheit und dass das halt ungemein schwierig geworden ist. Und was das große Problem ist, der Mensch offensichtlich wissensbildungsmäßig da nicht ganz mit kann. Danke.
Dankeschön. Oha, jetzt haben wir so viele Mikrofone.
Martin, ich habe ein bisschen Angst, dass du versuchst, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Und darum einige konkrete Fragen, nämlich, was macht dich so? Also ich habe herausgehört, du vermutest eine unheimliche breite Kraft an vernünftigen Menschen, die jetzt noch schweigen und sich nicht resolutionell betätigen. Woher kommt das, dieses Zutrauen, dass es so viele vernünftige Menschen gibt? Ich glaube ja, dass niemand oder sehr wenige in dem Bewusstsein handeln, der Hort der Unvernunft zu sein. Ich glaube, es halten sich sehr viele Menschen für vernünftig, ob man da nicht selber quasi in die Falle der Selbstverliebtheit tappt, wenn man sich immer glaubt, man ist die Vernünftige. Und warum ich glaube, dass du den Teufel mit Belzebub austreiben willst, ist da, wenn ich auf Facebook etwas lese oder in den freien Medien etwas lese oder höre, dann weiß ich in etwa, wie hier die Produktionsbedingungen sind. Ja? Und ich möchte nicht, wenn Journalismus drüber steht, dann weiß ich auch in etwa, wie die Produktionsbedingungen sind, nach welchen Strickmustern und welchen Arbeitsweisen hier vorgegangen wird. Und das möchte ich nicht missen. Ich glaube, das würde bei deiner Utopie verloren gehen, dass Menschen darauf verpflichtet sind, Gegencheck zu machen. Ja? Also auch wenn sie es nicht tun, dann ist zumindest dieser Anspruch da. Und das wäre ja mein Anliegen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die sich sehr genau halten und dass ich, wenn ich etwas genauer wissen will oder etwas genau recherchiert haben will, dort nachschaue und ich weiß, dort ist das nicht nach dieser Arbeitsweise gemacht worden. Und im Facebook, da weiß ich, oder nehme ich an, da schießen die Leute aus der Hüfte. Also woher kommt dieses Zutrauen und woher in deiner Utopie, wo kann ich mich noch auf Arbeitsweisen verlassen, die ich als Konsument dann auch in etwa nachvollziehen kann?
Herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir machen da mal einen Schnitt und du gehst mal ein auf diese drei Wortmeldungen.
Ja, also nachdem du, glaube ich, schon seit 2,5 Jahrzehnten ein langer Wegbegleiter von mir bist und wir durch dick und dünn gegangen sind, gerade auch in der freien Medienproduktion, kann ich dir gleich mal dagegen halten, dass meine Zuversicht nicht zuletzt auch daher rührt, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass wir in den freien Medien eines Tages nicht so grottenschlecht bezahlt werden, wie wir es bisher sind. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Aber das ist nicht so sehr das, was du gemeint hast. Ich verstehe dich schon. Ich begründe meine Ausführungen nicht zuletzt oder doch auch sehr, sehr maßgeblich auf den Erfahrungen, die ich allein in den letzten 4 Jahren machen durfte. Ich habe erkennen dürfen, dass es nicht nur spannend ist, das, was ich tue, nämlich Politik quasi mal irgendwie für mich oder auch in einem Medium wie DorfTV, das anderen Prinzipien folgt als andere Medien, mal sozusagen mir selbst auf den Tisch zu legen und überlegen zu können, was ich damit mache. Wie ich es vermittle, wie ich es diskutiere. Da habe ich verschiedenste Möglichkeiten und das erzeugt dann auch sowas, ist ein neoliberaler Begriff, mir fällt gerade kein anderer ein, sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ich habe die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Politik, und ich mache das fast ausschließlich nur im Rahmen von Live-Studio-Diskussionen, Politik so anzugehen, indem ich zuallererst mal dem Ganzen sehr viel Zeit gebe. Ja. Wenn du dir anschaust, wie Medien heute über Politik berichten oder Politik fast so wie ein Durchlauferhitzer nur noch so schnell zack, zack, staccatoartig durchspülen, dann bleibt da eigentlich das, was wir aus den Zeitungen unter Feuilleton verstanden haben oder verstehen, nämlich wirklich auch sowas in eine Breite zu erzeugen, wo eine Meinung, ein Standpunkt auch mal dargelegt werden kann, dass das ja immer mehr auf der Strecke geblieben ist. Das ist für mich derartig attraktiv, dass ich selber sehr viel Feuer gefangen habe und damit auch erstaunlicherweise sehr viel Feuer weitergeben konnte. Ich sage immer, für mich ist diese Rolle als Politikredakteur deshalb auch so reizvoll, Weil ich, der ich schon als kleines Kind mich total für Politik begeistern konnte, meine Eltern waren immer erstaunt, warum ich, damals hat man noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, ich vom Fernseher gesessen bin und im ZDF oder auf ARD diese elends langweiligen Bundestagsdebatten mir angeschaut habe. Ja, ich war fasziniert, wie man so viele Worte verlieren kann zur Politik und mit irgendwie so viel Sachlichkeit, staatstragend und so weiter. Das hat mich immer fasziniert, dass man da jetzt auch eigentlich viel Politik machen kann. Bitte nicht misszuverstehen, es ist keine Politik im Sinne von Parteipolitik, aber im Sinne von politischer Aktion, politisch agieren. Das kann ich auch entsprechend aufdröseln. Es ist zum Beispiel die Möglichkeit, mal ein Thema in einer Politik-Sendung aufzugreifen, das andere in der Politik gar nicht anfassen wollen. Ja, weil es ihnen unangenehm ist, weil sie glauben, Wählerstimmen zu verlieren, wenn sie zum Beispiel das Thema nehmen, ja, um die Klimakrise tatsächlich irgendwie bewältigen zu können. Ja, und da reden wir ja gar nicht mehr, ob wir diese 2% Erwärmung verhindern können. Davon reden wir schon lange nicht mehr, sondern wir reden ja mittlerweile darüber, wie wir nicht darüber hinaus geraten. Und das erfordert irgendwann mal, dass wir auch in unseren Lebens- und Konsumgewohnheiten und Mobilitätsgewohnheiten auch mal kräftige Abstriche machen. Nur die Politikerinnen und Politiker haben ja gar nicht den Mut, es uns zu sagen, weil das ja natürlich Stimmen kostet, ja, und darüber mal zu reden und das mal aufzuzeigen, ja, welche Medien tun denn das, ja, und das zu tun, das ist eine, ist auch eine Form von Stärke, die auch überzeugt. Das andere ist, dass man natürlich auch im Sinne von politischem Agenda-Setting Themen auf die Tagesordnung setzt, die eben anderswo gar nicht vorkommen, weil sie eben so minoritär sind, weil eben da mit kein Blumenstrauß zu gewinnen ist, ja, und das ist alles zusammen, ich meine, da könnte man lange noch weiterreden, ist etwas, auch ein persönlicher Erfahrungsschatz, wo ich sage, ja, das stimmt mich schon zu Recht zuversichtlich. Ja. Natürlich gebe ich dir recht, dass der ORF als öffentlich-rechtliche Instanz eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Ja, du weißt es ja selber, wir haben ja auch als freie Medien den ORF immer unterstützt, ja, weil der Öffentlich-Rechtliche an sich einen hohen Wert darstellt. Aber das ändert ja nichts daran, dass auch der ORF und alle anderen, auch die privatrechtlich kommerziellen, letztendlich vor den von mir beschriebenen Herausforderungen stehen. Ja? Wir können letztendlich so nicht weitermachen. Ja? Auch in dem Wissen, dass das vielleicht die Menschen gar nicht so sehr interessiert. Wir wissen, dass noch immer Ö3 wesentlich erfolgreicher ist als Ö1. Ja? Und das hat mit dem zu tun, wo Sie auch gefragt haben, warum beschweren sich die Leute nicht? Ja? Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis des Menschen, sich auch tagsüber mal, sei es am Arbeitsplatz oder einfach einlullen zu lassen. Ja, ich glaube, die Zufriedenheit mit dem Informationsangebot von Oberösterreich heute um 19 Uhr, übrigens wie auch in allen anderen Bundesländern um 19 Uhr, hat auch damit zu tun, dass die Menschen zufrieden sind, weil sie einfach sich wohlfühlen in einem fast herrschaftlich feudalen Hofberichterstattungsfunk. Ich meine, ich würde den Begriff jetzt mal so nicht öffentlich verwenden, aber natürlich wissen wir, dass gerade auch Oberösterreich ein Bundesland ist, wo der Landesvater, Landesfürst eine ganz wesentliche Rolle spielt, der über die Menschen den schützenden Mantel auslegt und sei es, dass er auch nur so tut, als ob. Das Wichtige ist ja, dass die Menschen es glauben. Ja. Ja, das hat vielfache Gründe. Das hat zum einen damit zu tun, wir sind noch immer eine junge Demokratie. Sie dürfen nicht vergessen, mit den kurzen Jahren des Experiments der Zwischenkriegszeit bis 1933 haben wir seit 1945 den Versuch oder unser Bemühen, eine Demokratie zu verwirklichen, das ist noch immer sehr jung. Und gleichzeitig gibt es ja auch nicht so sehr eine politische Kultur, Menschen zu ermutigen, zu ermächtigen, kritisch zu hinterfragen. Das ist ja noch immer nicht wirklich der Fall. Naja, aber wenn Sie schauen, alleine die Verlotterung des akademischen Wesens in Österreich, früher war eine Universität noch eine Universität, ja, dass man reingegangen hat, einfach einmal nur diskutiert. Da hat man gar nicht so sehr zuallererst oder vorrangig eine Vorlesung besucht, sondern das war ein Raum, wo man unglaublich viele Menschen getroffen hat mit anderen Ansichten. Wir haben diskutiert, teilweise gestritten, es sind teilweise sind Vorlesungen gestürmt worden. Heute sehe ich in den oberösterreichischen Nachrichten einen Gastkommentar von Lothar Höbelt, wo er überschreibt über 100 Jahre Sudetendeutsche. Ja, was die oberösterreichischen Nachrichten verschweigen, ist, dass Lothar Höbelt durchaus ein in dieser Republik hoch angesehener Historiker ist, aber er ist rechtsextrem und ist beseelt und das seit Jahr und Tag von seinen deutschnationalen Fantasien. Ja, früher sind seine Vorlesungen gestürmt worden. Ja, da hat es Schlägereien gegeben im Hörsaal. Heute kriegt er Platz in den oberösterreichischen Nachrichten und wird völlig dem Kontext entrissen, um wen es sich hier eigentlich handelt. Ja, verstehen Sie? Und da bin ich völlig bei Ihnen, dass gleichzeitig ich eingestehen muss, wir werden das so schnell nicht ändern. Wir werden es so schnell nicht ändern und gleichzeitig kann ich Ihnen versichern, vielleicht wissen Sie es auch, es gibt auch beim ORF im Landesstudio Oberösterreich viele Leute, die gute Arbeit machen, ja, die super gut drauf sind, die hochintelligent sind, die solche Vorträge genauso halten dürfen, nur sie haben halt einen Vertrag, wo sie das nicht dürfen. Ja. Ich kriege die nicht einmal zu mir ins Studio, weil sie sagen, sie haben eine Ausschließungsklausel, sie dürfen nicht sich in anderen Medien äußern mit ihrer eigenen Meinung. Ja. Das sind alles Realitäten und damit sind wir natürlich bei Ihrer Frage. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, weil das ist sozusagen so nochmal so das i-Tüpfelchen auf dem auch, was ich eigentlich ausführen wollte, das ist die Frage nach der Bedeutungshoheit. Das ist der Kampf, den ich auch beschrieben habe, ja, in den wir einsteigen müssen. Das, was wir unter geistigem Klima, ja, auch manche reden auch von Hegemonie, so im Gramsci'schen Sinne, wer hat die Macht, wer hat die Instrumentarien, wer hat die Hebel, die Gehirne, das Denken, die Köpfe der Menschen und auch den Bauch zu erreichen. Dass diese Figur des Landesvaters, des Landesfürsten funktioniert auch sehr, sehr stark über den Bauch, also über die emotionalen Gefüge. Und das ist ein Machtkomplex, den zu durchdringen, ist ganz, ganz schwierig. Ja? Und nochmal, wir sind sozusagen bei der unmittelbaren Anwendung von Medienkritik. Das, was wir heute leben und von Medien vorgesetzt werden, immer zunehmend von schlechteren Medien, das hat viel mit der Deutungshoheit zu tun, die sie ja haben wollen. Was ja kaum jemand kritisiert hat, ganz wenige. Ein riesengroßer medienpolitischer Skandal. Letzte Woche hat Fellner mit OE24 die bundesweite Radiolizenz erhalten. Ja, das ist was niemand wirklich thematisiert hat. Das ist ein Riesenskandal. Jetzt hat die Krone und Fellner haben eine bundesweite Radiolizenz und haben noch mehr Macht. Ja, das kann medienpolitisch nicht wünschenswert sein, geschweige denn, dass es demokratiepolitisch tragbar ist.
Okay, ich möchte gerne noch eine weitere Runde. Wir haben da hinten 1, 2, 3, 4. Okay, wir sammeln mal und dann schauen wir mal auf die Uhr, was dann noch möglich ist. Aber ich schätze, es wird so ungefähr unsere letzte Runde sein heute.
Ja, vielen Dank. Also ich hätte ein paar Anmerkungen und auch eine Frage. Mir fällt das so auf, dass die jetzige Entwicklung, weil es ja auch um alternative Medien geht, gerade eben mit den digitalen Medien, also YouTube-Kanäle, Instagram, Profilbilder und Stories und so weiter, dass das schon ein bisschen so in die Richtung geht. Es hat einen sehr guten Film gegeben, der heißt Idiocracy, also wo sich nicht die Leute durchsetzen, die mit Vernunft eben im Kantschen Sinn und Schiller und Goethe und so weiter als Ideale da dienen, sondern halt eben der am lautesten schreit. Also ich sehe das mit den durchgedrehten Clowns genauso, weil halt eben das mit den Werbeeinschaltungen das ist, was sich im Moment am meisten verbreitet. Das ist auch vollkommen attraktiv, gerade für jüngere Leute. Ich erlebe das immer wieder, ich mache Workshops in Schulen und so, und die sagen, ich möchte gerne YouTube-Influencer werden. Ja, das ist ein ganz attraktives Berufsbild, weil die Vorstellung da ist, ja, ich mache irgendein Tritratralala und dann verdiene ich das große Geld. Ja? Also es ist ein ganz ein großes Anreizsystem, das gefüttert wird. Und wenn man sich eben Leute wie Maztag und andere anschaut, wo es dann um Deutschland sucht den Superstar Nachbesprechung geht und wo halt wirklich die schrägsten Typen dann noch einmal ihren Blödsinn da wiedergeben können und dann noch kritisch darauf reagieren und so weiter. Und dann jedes Mal, schreib mir unten einen Kommentar, ja, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst und so. Also die ganze Aufmerksamkeit wird dorthin gelenkt, wo der größte Blödsinn stattfindet. Ja. Und da wäre eben meine Frage, weil ich sehe das mit der redaktionellen Gesellschaft ein bisschen kritisch, ja, aber was ich unbedingt notwendig finden würde, wäre aufgeklärte Gesellschaft, die über Medienkompetenz verfügt. Ja. Das wäre eh schon so eine Vorstufe sozusagen, ja. Aber ob es nicht Sinn machen würde, da noch viel mehr Ressourcen hinzuverschieben. Ja.
Dankeschön. Weiter nach vorne. Ich bitte alle, dass Sie sich ein bisschen knapp halten, damit wir in der Zeit so sind, dass auch der Martin Wassermeier dann noch zum Abschluss darauf eingehen kann. Ich werde Mikro weiter.
Ich hätte noch eine Ergänzung zur Deutungshoheit, die der Herr neben mir erwähnt hat und was ich schon was gesagt habe. Was mir da fehlt ist, obwohl wir jetzt die Möglichkeiten haben, dass nicht nur der Herr Chefredakteur und der Pfarrer von der Kanzel seine Meinung verkündigt und nur sehr wenige die Deutungshoheit haben, sondern jeder könnte theoretisch oder viele machen es auch, dass sie im Internet oder über sonstige Kanäle ihre Expertise abgeben, werden trotzdem von den reichweiten mächtigen Medien nur ganz wenige Personen ausgewählt. Ich glaube, es ist nicht so sehr auf das Vorsatz, sondern ich vermute, aber ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie besser, es ist zum Teil einfach Bequemlichkeit und zum Teil auch, dass man die auswählt, die schon sehr bekannt sind und das schaukelt sich auf. Ich nehme nur zum Thema. Geht's um Mathematik, dann gibt's anscheinend in Österreich nur den Herrn Taschner, der dazu seine Meinung abgeben geht. Geht's um Quantenphysik, dann ist der Herr Anton Zeiling und sonst niemand, obwohl es sehr viele gäbe. Geht es um das Thema Medien und Internet und Hass und Posting, dann gibt es nur die Frau Ingrid Brodnik, die war selber schon da, gute Frau, dreimal keine schon, Frage. Ja. Und sonst gibt es keinen anscheinend. Und zum Thema Genetik, da gibt es den Herrn Hengstschläger und vielleicht noch den Herrn Penninger. Und andere Leute hört und sieht man so gut wie nicht. Man fokussiert sich auf diese wenigen, unter Anführungszeichen, Stars und das ist bedenklich und sehr armselig. Das sind gute Leute, aber es gäbe sehr viele andere auch noch, die ihren Aspekt beitragen sollten und könnten.
Danke für den Gedanken und gleich da weiter, genau.
Feder. Ich bin selber schon sehr oft als Journalist bzw. Fachberichter, vor allem in der Presse tätig gewesen. Was mir auffällt, eigentlich nicht nur die Journalisten, auch alle Politiker etc., müssen unbedingt einmal objektive Problemhinterfragung betreiben. Das Beispiel jetzt mit dem Erdgasbooster in Schweden. Es gibt tausende von Erdgasboostern weltweit. Da würde mich einmal interessieren, was ist da passiert? Ist das etwas, was bei anderen Boostern auch gefährlich werden könnte, oder wie? Ich habe keinen einzigen Satz darüber gelesen, warum der Booster zu brennen anfingen. Dasselbe gilt da zum Beispiel der Gerd Müller, Bundesminister in Deutschland, der ist ein Koryphäe betreffend Entwicklungshilfe. Der erscheint in der Öffentlichkeit, in den Medien überhaupt nicht. Man muss sich da mal fragen, und zwar individuell, warum kommt der Flüchtling jetzt daher, was hat da einem nicht gepasst, und das einmal auswerten. Wir könnten ja, wir hätten eigentlich die Fachleute, wir hätten die Technologien und wir hätten, wenn wir wollen, auch das Geld. Wir könnten vor Ort viel, viel mehr konkret machen. Aber das ist nicht gewollt. Wie einer mal gesagt hat, mit der Entwicklungshilfe kann man in Europa keine Wahlen gewinnen. Ne? Obwohl das ganze Europa ja noch gar nicht so lange her europäische Kolonie war von verschiedenen Staaten. Was haben wir gemacht? Ausbeutet bis zum Geld nicht mehr und sie dann fallen lassen.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, damit die anderen Worte mal sagen. Ich würde Sie bitten, dass Sie zum Abschluss kommen von Ihrem Beitrag.
Ja, ich meine, ich würde mal sagen, auch jetzt zum Beispiel am Freitag, da, wo die Jugendlichen weltweit auf die Straße gehen, ich bin selber 43 Jahre in der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet tätig. diese ganzen Journalisten und alle möglichen, die sehen nur vielleicht 5 verschiedene erneuerbare Energien. Aber dass wir ein Dutzend machen könnten, also wenn wir uns so anstrengen, was ohne weiteres möglich ist. Also ich befasse mich in erster Linie mit anderen Technologievarianten, die man ausbauen können, damit wir gar nicht diesen Energieengpass bekommen.
Okay, danke schön. Wir hatten zwar vorher da eine Wortmeldung, aber ich würde sagen, da ganz kurz, weil sonst haben wir mit dem Mikro so hin und her, aber wirklich nur ganz, ganz knapp. Bitte, ja? Eine dazwischen.
Ich habe nur eine Anmerkung zu der Bemerkung des Vortragenden über den Herrn Höbelt und über den großen Bericht in den Nachrichten über die Sudetendeutschen. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass am 4. März der Gedenktag war für das Jahr 1919. An diesem 4. März haben im Sudetenland die Bewohner des Sudetenlands haben die Wilsenpunkte offensichtlich falsch verstanden und haben auch gedacht, sie können sagen, wo sie hinwollen. Haben sie für die Republik Deutsch-Österreich, sie wollen dazugehören, demonstriert. 54 Tote waren die Folge. Auf das macht Herr Höbelt aufmerksam, sonst eigentlich niemand. Die Nachrichten gerade haben im Jahr 2006, glaube ich, an diesem Tag berichtet, dass die allseits beliebte Elefantendame Jumbo im Schönbrunn gestorben ist. Das zur Wertung von Nachrichten. Danke.
Dankeschön. Und jetzt da drüben zum Abschluss.
Genau. Herr Forster, mein Name, ja, Herr Wassermeier, ich bin ja ein älterer Jahrgang, beim Wein ist das meistens ein gutes Zeichen, bei mir weiß ich es jetzt nicht. Ich bin also nicht mit den modernen Medien aufgewachsen, habe aber auch nichts Negatives dazu zu sagen, weil ich kann es mir ja aussuchen, nicht? Ich muss es ja nicht teilnehmen und ich weiß aber, ich kann mich informieren, wenn ich will. Das Entscheidende ist, werden Sie mir recht geben, die Bildung bei den Kindern schon Medienbildung, Ausbildung, wie gehe ich damit um, ist das eine. Und ich kann, weil Sie gesagt haben, in der Politik immer die Desinformation. Ich wundere mich ja schon sehr oft, es ist ein großes Geschäft, das ist mir klar, aber diejenigen, die glauben, sie müssen uns etwas weismachen, glauben die eigentlich wirklich, dass wir das auch alles glauben? Wir sehen das ja oft immer bei den Vorhersagen, was mit Wahlausgang und so weiter. Es gibt da genügend Möglichkeiten, ich behaupte auch, dass die Leute nicht so dumm sind. Der Punkt ist immer der, Demokratie ist dauernd in Gefahr, sie ist sehr jung. Es gibt immer Kämpfe, es gibt auch Niederlagen, es wird auch nicht bei uns auch mal wieder ins Negative ziehen, gar keine Frage, aber das ist das Leben, da braucht man keine Angst haben. Das Entscheidende ist einfach nur, wie gehe ich damit um und was mache ich daraus? Und wie gesagt, also wir haben ein Nachteil ist natürlich da und das ist, die Versuchung ist sehr groß, wir sind alles im Endeffekt nur Volk. Und wenn die Situation böse ist, wie im Fußballstadion, sind wir alle, wenn es darauf ankommt, jeder nach seiner Fasson, also eine Art Pöbel, das momentan erregt ist und schreit dann. Da haben wir das richtige SA-Mentalität. Das ist so. Das ist eine alte Geschichte zu jeder Zeit. Aber der entscheidende Punkt ist doch, mache ich da mit? Muss ich da mitmachen? Und ich glaube also, das ist nicht so. Und der Punkt ist noch der, wir haben heutzutage so viel Informationen, dass man sagen kann, wir ersaufen in Informationen und es wird immer verwechselt, Information ist gleich Wissen. Wissen ist aber etwas ganz anderes. Also vielleicht ganz kurz, ich muss im Fernsehen nicht, ich schaue mir das am Abend nicht an, ich brauche das ja nicht. Ich tue Ö1, da kann ich auch Nachrichten, da kann ich mir meine Gedanken machen, dann schaue ich einen anderen Sender an. Das sind die Möglichkeiten, ich kann mich weltweit informieren, wenn ich will. Wenn die darüber nicht berichten, was der eine Herr gesagt hat, diese Fachleute, die dann zitiert werden und die zur Rede, die reden können, ja, das ist ja nett, das höre ich mal woanders an. Ich habe alle Möglichkeiten, das ist der Vorteil wieder.
Danke, es waren noch 2 wichtige Gedanken zum Abschluss. Ja, ich würde dich jetzt bitten, abschließend noch darauf einzugehen, wo du sagst, okay, da ist es jetzt noch, was du aufgreifen möchtest. Vielleicht ein kurzer Hinweis, so circa 3 Minuten haben wir noch Zeit.
Okay. Die zuletzt von Ihnen aufgebrachte Frage, glaubt die Politik, dass wir alles glauben, ist ja eigentlich schon der Anstoß für einen weiteren Vortrag hier im Kepler-Salon. Tatsächlich glaubt die Politik das nicht, denn auch der Politik ist es nicht entgangen, dass wir seit einigen Jahren eine sehr starke Zweiflungs-Skepsis-Bewegung erleben, die unter dem Vorwurf Lügenpresse, sozusagen Falschinformation und so weiter, das geht ja bis hin zu Verschwörungstheorien, die bis tief in rassistische, antisemitische Dimensionen geht. Ja. Das Ganze ist auch mittlerweile ein starker Motor dafür, dass ja auch ein ein für uns bislang so nicht gekannter, neuer, alternativer Sektor an Medien entstanden ist. In den USA heißt das Alt-Right, also sozusagen diese alternativen Rechtsmedien. Auch da haben wir interessanterweise, ist ja Oberösterreich immer ein sehr guter, gedeihlicher Boden für alles, was rechtsextrem so emporkommt. Hier haben wir ein starkes publizistisches Aufmarschgebiet. Ja, also das glaubt die Politik nicht. Allerdings glaubt die Politik, sie kann einfach weiter tun wie bisher und einfach auf ihre altbewährten Rezepte setzen und engagieren halt dann noch mehr PR-Agenturen und Kommunikationsagenturen und Kommunikationsberater und versuchen sozusagen noch mehr alles zu verflachen, einzuengen. Und da bin ich dann auch bei Ihnen, wo Sie meinten, dass ja eigentlich auf Fachleute zunehmend verzichtet wird. Die Wiener Wochenzeitung Der Falter hat ja sogar getitelt mit einem Bild von Heinz-Christian Strache und Bundeskanzler Kurz: Die Experten sind wir. Das heißt, die verzichten ja mittlerweile ganz bewusst auf alles, was Expertise ist. Die engagieren ja selber Fachleute, die ihnen nachweislich offenlegen in Studien, dass eine Erhöhung des Geschwindigkeitslimits auf 140 km/h der völlige Irrsinn ist, sondern wir eigentlich auf allen Autobahnen nur 100 fahren sollten. Ja, das wird dann sofort, kostet viel Geld, wird sofort verräumt, weil das halt einfach nicht dem Volksmund entspricht, das, was der Volksmund fordert. Und die FPÖ insbesondere ist ja nicht nur eine Raucherpartei, sondern ist auch eine Autofahrerpartei, und das geht halt dann einfach nicht. Und da sind wir natürlich auch bei dem, was Sie meinten zuvor, aber da geht es jetzt sehr viel und tief in die Demokratiediskussion, bis zurück in die Antike. Schon in der Antike hat man in der Römischen Republik hat man viel diskutiert, wie gehen wir denn um mit dem Spannungsfeld von Plebs und Populus. Ja, das ist ja total spannend, dass auch diese Massen, die wilden, rohen, ungezügelten Massen, unwissend, keine Kompetenz, bis hin zum Populus, der ja von plötzlich zum Souverän ernannt wurde und sozusagen zum maßgeblichen Bestimmer auch über das Geschehen. Abschließend noch, und das ist wirklich die abschließende Bemerkung zu dir, Laurent. Idiocracy, hurra, hurra, ein Terminus mehr, der quasi unsere Phänomene der Digitalisierung beschreiben soll, dass immer mehr Influencer auf YouTube werden wollen. Ich finde das fast sympathisch, ja, weil in Zeiten, wo alle davon reden, na ja, Jobkrise und die Digitalisierung, Robots werden uns alle ausräumen und ersetzen, dass Menschen im Zusammenhang mit diesem Medium, ich will mit YouTube nichts zu tun haben, ja, aber dass es da eine Perspektive gibt, wo Leute ihre Kreativität einsetzen wollen, soll uns nichts Schlimmeres passieren. Die aufgeklärte Gesellschaft über die Medienkompetenz, da widersprechen wir uns sowieso nicht. Ja. Ich habe immer gesagt, auch das, was auch Pörksen gesteht das ein, dass auch seine Weiterentwicklung dieser Idee einer redaktionellen Gesellschaft immer sehr utopisch ist und bleibt auch utopisch. Deshalb auch das nicht hundertprozentige Erfüllen der Nachweisbarkeit eines top funktionierenden konkreten Beispiels, weil es das nicht gibt. Ja. Es gibt nur viele Feldversuche, Experimente, viel Versuch und viel Scheitern und viel Gelingen. Ja. Aber ja, klar. Also da bin ich total bei dir. Wir dürfen da auch nicht locker lassen. Es kann nicht zu viel Medienkompetenzvermittlung geben, sondern nur zu wenig. Nur wir wissen, dass im Bildungssystem wird dort und da eingespart. Da werden völlig absurde Prioritäten gesetzt. Da werden Laptops ausgegeben, ohne eine öffentliche Verständigung dafür zu erzielen, was eigentlich, wie eigentlich eine sinnvolle Verwendung des technischen Geräts, der Hardware aussehen kann. Aber das ist uns vielleicht allen auch ein Ansporn, die Komplexität als solche zu erkennen und das einfach konsequent weiter zu diskutieren. Ja.
Herzlichen Dank. Wir machen da jetzt einfach einen Schlussstrich, obwohl es noch unglaublich viel zu besprechen gäbe und auch du ganz viel dazu zu sagen hättest. Ich spüre es, wie es arbeitet in dir, da neben mir. Ja, hat schon viel gesagt, aber er hätte auch noch ganz viel dazu zu sagen. Da käme noch viel, aber auch Sie alle im Raum, und ich hoffe, wir werden auch noch viel Gelegenheit haben, darüber zu reden, weil es auch wichtig ist, darüber zu reden. Und vielleicht noch so als Hinweis, weil es so mit dem Experten, und es sind immer die gleichen, ich weiß, da ist es gekommen, eine Einladung, wirklich auch zum Beispiel Sendungen wie jene von Martin Wassermeier anzusehen, weil er wirklich ganz andere Leute vor die Kamera holt. Also dort gibt es wirklich die Chance, mal ganz, ganz andere Menschen zu erleben und die bekommen die Zeit, dort wirklich ihr Wissen, ihre Bilder darzustellen. Also es gibt diese Möglichkeit, wirklich nützen, diese Einladung. Ich bedanke mich mal bei Ihnen ganz herzlich und bei dir ganz herzlich, darf aber noch ganz kurz die Zeit nutzen, die nächsten beiden Veranstaltungen des Kepler-Salons anzukündigen. Und zwar ist gleich morgen wieder eine Veranstaltung hier zwischen Zeigen und Sagen. Das ist ja eine Reihe, die gemeinsam mit der Katholischen Privatuniversität veranstaltet wird. Es geht um Gedanken zur Darstellung von Geschichte im Comic. Das ist ja ein neuer Trend oder gar nicht mehr so neu, dass Geschichte oder Romane oder was auch immer in Comicform erzählt werden. Graphic Novels ist so der Begriff dazu. Da wird Sarah Jonas, eine Kunstwissenschaftlerin, zu Gast sein. Und am Sonntag darf ich Sie ganz, ganz herzlich einladen. Die wunderbare Eileen Dierig wird wieder zum Death Café laden. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die hier regelmäßig stattfindet, wird kommenden Sonntag um 15 Uhr hier sein. Ja, ich lade Sie ein, sich kundig zu tun über unser Programm. Jetzt einen schönen Abend noch zu haben und gerne wiederzukommen. Dankeschön.
Danke dir.